wenn alle anderen noch beim Frühstück sitzen
und so brüten über dem Brötchen. Und sie haben dieses unsichtbare Schild umhängen, bitte vor der ersten Tasse Kaffee nicht ansprechen. Dann kommt diese Person herein und sagt, guten Morgen, es wird ein herrlicher Tag heute. Das kann ein bisschen anstrengend sein, je nach Tagesform. Manchmal sind das auch Menschen, die das Leid und den Schmerz krampfhaft schönreden müssen. Wie wir es gerade gehört haben, ist es doch nicht so schlimm, bald wird das wieder besser. Manchmal ist es da erfrischender, wenn man gar nichts sagt, wenn die Worte fehlen. Oder wenn man das, was einen beschwert, wenigstens beim Namen nennt. Kennen Sie den Film Ziemlich beste Freunde? War vor einigen Jahren im Kino, seitdem auch im Fernsehen. Großartiger Film. Dreht sich um einen Mann, ziemlich wohlhabenden Mann, der tragischerweise durch einen Unfall querschnittsgelähmt ist, nur noch den Kopf bewegen kann. Und er muss einen neuen Ganztagespfleger einstellen. Mehrere Menschen kommen zum Bewerbungsgespräch. Unter diesen Menschen auch ein Mann, der eigentlich so seine Freizeit auf der Straße verbringt, in so zwielichtigen Milieus. Und der kommt zu diesem Bewerbungsgespräch gar nicht, weil er diese Stelle haben will, sondern nur, weil er den Nachweis für seine Arbeitslosenunterstützung braucht. Der rechnet gar nicht damit, dass er die Stelle bekommt, ist völlig überrascht von diesem Mann, hat gar nicht damit gerechnet, dass er jetzt für den zuständig ist, für diesen schwerbehinderten Mann, und hört sich dann dessen Unfall und Lebensgeschichte an und sagt die drei Worte, die diesen Mann total davon überzeugen, dass er eingestellt werden soll. Und diese drei Worte lauten, ach du ... Genau das hat der andere gebraucht. Also wenigstens beim Namen nennen, was schief läuft. Vielleicht denken Sie auch heute Morgen, ist ja so ein kleines bisschen typisch Kirche, typisch Christen, dass sie das Thema Schmerz, Leid zum Thema machen. Und das ist alles so ein bisschen schwermütig und die Mundwinkel gehen runter. Ich erinnere mich daran, wie ich selber Vikar war in einer Gemeinde im Ruhrgebiet, in einem Stadtteil von Essen. Und am Weihnachtstag war die Kirche rappelvoll mit Menschen, die sonst nie in die Kirche kamen und man denen auch anmerken konnte, dass sie sonst nicht so häufig da waren. Manches kannten die doch nicht. Ganz weit in der allerletzten Reihe saß eine junge Mutter mit einem Kind und das Kind lief so ein bisschen durch die Gänge und verhielt sich so, wie ein Kind sich eben verhält. Ich fand das völlig in Ordnung und jammerte so vor sich hin und sagte, Mama, ich will was trinken. Und seine Mama sagte zu ihm, hier gibt's nichts zu trinken, wir sind hier in der Kirche, setz dich hin. Und ich hätte ihr so gerne was zu trinken gebracht und gezeigt, natürlich gibt's hier was zu trinken. Und übrigens ist es auch ganz lustig in der Kirche, also da hast du vielleicht einen falschen Eindruck bekommen. Mir liegt jedenfalls nichts ferner, als ständig und immer nur über die schweren, dunklen, düsteren Seiten des Lebens zu sprechen und die geradezu auszukosten. Und zwar deswegen, weil ich persönlich so richtig gerne lebe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich lebe richtig gerne. Sie haben ja sicherlich auch alle so Ihre persönlichen Entspannungsmechanismen. Mir fällt es relativ leicht, mich zu entspannen. Ich brauche eigentlich wenig. Ich brauche, um mich zu entspannen, einen großen Becher starken schwarzen Kaffee. Mein Lieblingslied im Gesangbuch ist das Lied Fröhlich soll mein Herz springen. Und die Zeitung Die Zeit oder das neueste Asterix-Heft. Dann kann ich mich entspannen. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Und ich nehme jeden Moment, wenn es mir gelingt, nehme ich jeden Moment meines Lebens als Gottes Geschenk. In den Psalmen ist davon die Rede, dass Gott ständig seinen Atem, seinen schöpferischen Atem in die Schöpfung bläst. Das heißt, jede Sekunde, jede Millisekunde ist ein Geschenk Gottes. Manchmal müssen wir dafür ganz ruhig sein und auf unseren Atem hören. Oder wenn wir noch ruhiger sind, dann hören wir das Blut in unseren Adern pochen. Und dann merken wir, dass wir die ganze Zeit dabei ganz leise Gottes Stimme hören können. Bitteschön. Gern geschehen. Das ist mein Geschenk an dich. Keine Ursache. Mach was draus. Bitteschön. Also ich lebe richtig gern und ich finde, das passt auch zum Christsein. Aber Leben ist eben nicht nur Genuss. Leben kann auch sehr anstrengend und schmerzhaft sein. Und ich meine damit natürlich nicht nur diese kleinen Nervereien, die das Leben auch so prägen Und manchmal reichen dafür einfach nur zwei Stichworte. In meinem persönlichen Fall sind das die Stichworte Deutsche Bahn. Manchmal fehlen einfach die Worte. Ich meine nicht nur die kleinen Stichworte, sondern ich meine auch das große, wirklich Schwere. Wenn Menschen spüren, dass ihre Kräfte nachlassen, oder wenn Menschen spüren, dass die Beziehungen, die ihnen doch so wichtig sind, plötzlich kriseln und das, was man vorher für selbstverständlich gehalten hat, auf einmal steht das in Frage. Oder wenn Menschen merken, dass der Menschen, die ihnen lieb und teuer sind, plötzlich von innen aufgefressen werden von Krankheiten, die wir immer noch nicht im Griff haben. Oder wenn wir den Fokus noch weiter stellen und mal gelegentlich die Nachrichten anschalten und die schrecklichen Berichte von Kriegsverbrechen sehen, die ein paar hundert Kilometer östlich von uns verbrochen werden. Und wir denken uns, sagen wir mal, hatten wir das nicht alles schon vor 70, 80 Jahren? Man könnte meinen, die Menschheit sei weiter. Der israelische Politiker Abba Eban, einer der ersten Außenminister des jungen Israel, hat mal gesagt, die Geschichte lehrt uns, dass Menschen und Nationen sich weise verhalten, erst dann, wenn sie alle anderen Optionen ausgeschöpft haben. Also sind wir da nicht eigentlich schon weiter? Wie gehe ich damit um, mit dem kleinen Leid und mit dem großen Leid? Was gibt mir wirklich Trost? Was gibt mir wirklich Hoffnung? Wie schon an den Abenden gesagt, ich glaube, das ist auch eine Testfrage für alles, was behauptet, es könne Sinn unseres Lebens sein. Nun ist eins verbreitet im Umgang mit dem Leid der Welt und dem Leid im eigenen Leben, nämlich, dass man es so ein bisschen von sich wegschiebt und eben diese Sätze sagt, die wir vorhin gehört haben, ach, das wird schon nicht so schlimm kommen. Und das stimmt ja auch oft, dass es nicht so schlimm kommt. Aber es stimmt nicht immer. Und was dann? Oder es ist verbreitet, dass man sagt, naja, es wird schon wieder. Ja, wird schon wieder. Das stimmt auch oft. Aber es stimmt eben auch nicht immer. Und was dann? Und das ist noch so eine Testfrage. Wenn es uns wirklich richtig schlecht geht, woran erkennt man dann die richtig guten Freunde? Man erkennt sie daran, dass sie das aushalten und nicht weglaufen. Nicht die Straßenseite wechseln und nach unten gucken, sondern da bleiben. Nun würde es Sie vielleicht überraschen zu hören, dass ich sage, ich kann das mit dem Wegschieben so ein bisschen verstehen. Ich kann das verstehen. Nämlich, wenn dieses Leben von Geburt bis Tod tatsächlich alles wäre, dann muss man ein gewisses Level an Leid von sich wegschieben. Dann geht das gar nicht anders. Wenn dieses Leben alles ist und wenn Sinn nur hieße, ich versuche dieses Leben auszukosten, alles, was ich an Genuss, Schönheit, Freude, Spaß bekommen kann, versuche ich aus diesem Leben rauszuziehen. Wenn das alleine der Sinn wäre, dann müsste ich ab einem gewissen Level Leid von mir wegschieben und sagen, darüber denke ich gar nicht nach. Darüber denke ich nicht nach. Meine Frage lautet nur, was ist denn, wenn es auch anders geht? Was ist, wenn wir sagen können, ja, Leid und Schmerz gehören dazu. Ich suche es bestimmt nicht. Ich bin kein Fan von Leiden. Ist auch ein Grund dafür, warum ich bestimmte Sportarten tunlichst meide. Ich suche das Leiden nicht, aber ich rede es auch nicht weg. Ich tue nicht so, als ob es nicht da wäre, weil ich weiß, dass das Leid nicht das letzte Wort hat über mein Leben und über die Welt. Was ist, wenn das geht? Zu sagen, das Leiden gehört dazu, ich suche es nicht, aber ich rede es nicht weg, weil ich weiß, so schlimm es ist, das Leid hat nicht das letzte Wort. Da sitzen Sie und schweigen. Hin und wieder sagt jemand einen Satz, ein Wort, dann schweigen Sie wieder. Sie gucken auf Ihre Hände und auf Ihre Füße. Der Tod macht nüchtern. Sie haben es ja mit eigenen Augen gesehen, dass der, von dem Sie alles erwartet haben, die eine Karte, auf die Sie Ihr ganzes Leben gesetzt haben, der, von dem Sie gedacht haben, der macht alles neu, jetzt fängt alles richtig von vorne an, dass der gestorben ist, hingerichtet wurde, am Marterpfahl der Antike, am Kreuz, das sind die Jünger von Jesus, die Freunde, die engsten Vertrauten von Jesus, ein paar Tage nachdem Jesus von den Römern hingerichtet worden ist. Die sagen sich, Moment mal, wir haben noch gedacht, in diesem Jesus kommt Gott selbst zu uns und jetzt stirbt er am Kreuz. Sieht das so aus, wenn Gott kommt? Ja, genau. Genau das meinen wir. Wenn wir Christen sagen, Gott ist in Jesus Mensch geworden, Gott ist ans Kreuz gegangen in Christus, dann meinen wir genau das. Der große Gott, der Unerforschliche, der Erfinder von Milchstraßen, Sonnensystem, Planet Erde, Hamburg, Poppenbüttel, hat irgendwann beschlossen in der Geschichte des Universums, dass er so groß wird. Gott wird ein Baby. Gott hat Hunger, Gott hat Durst, Gott muss schlafen. Aus dem Baby wird ein Junge, aus dem Jungen wird ein junger Mann, er erlernt einen Beruf. Im Alter von ungefähr 30 Jahren tritt Jesus an das Licht der Öffentlichkeit und sagt zu den Menschen sinngemäß, ihr habt immer gedacht, Gott ist für die Leute da, die alles geregelt haben, die Frommen und die Moralischen. Ich sag euch, Gott ist für jeden da und er sucht nach jedem Menschen, egal was ihn beschwert, egal worunter er leidet. Irgendwann wird dieser Jesus zum Opfer eines religiös-politisch aufgeladenen Machtkonflikts und er wird ans Kreuz genagelt. Und da hängt er und stirbt. Das soll Gott sein? Ja, wie gesagt, das soll Gott sein. Wir glauben, dass Gott in Jesus hängt und dass er durch den Tod hindurchgeht. Wir glauben, er bleibt nicht im Tod, aber er geht durch den Tod hindurch. Und das bedeutet, was immer sie beschwert, was sie selber beschwert oder worum sie sich bei anderen sorgen, er, Gott, kennt es von innen. Wir brauchen ihn nicht darüber zu informieren, wie menschliches Leiden aussieht. Er sagt nicht, Leiden, Schmerz, was ist das? Erklär's mir. Er kennt es. Und es bedeutet, egal wie aussichtslos das wirkt, worin sie möglicherweise stecken oder worin die Welt möglicherweise zu stecken scheint, für Gott, für ihn ist es nicht aussichtslos, weil er das letzte, das allerletzte Wort über alles in dieser Welt hat. Das wissen die Jünger nur noch nicht, denn eine entscheidende Sache fehlt noch. Da sitzen sie zusammen und sind verzweifelt. Und dann kommen auf einmal die Frauen, die auch mit Jesus und seinen Leuten unterwegs gewesen waren. Und die Frauen reden wirres Zeug und sagen, wir waren am Grab, wir wollten einfach noch mal gucken. Und wir haben den Eindruck, und haltet uns für verrückt, aber wir hatten den Eindruck, das Grab war leer. Und wir hatten eine Erscheinung, wir hatten eine Begegnung. Und ich weiß, es klingt wahnsinnig. Aber wir glauben, es könnte sein, Jesus lebt. Jesus ist gar nicht mehr tot. Als die Frauen das sagen, was sagen die Jünger? Die Jünger sagen nicht, ha, hab ich's mir doch gedacht. Hast es nicht auch gedacht, Petrus? Na. Der Tod konnte ihn nicht halten. Nein, stattdessen sind die Jünger verstört und verwirrt, weil sie sich sagen, Moment mal, wir sind hier noch mit unserer Trauerarbeit beschäftigt und ihr kommt uns hier mit Auferstehung. Wie taktlos ist das denn? Bevor ich das glaube, sagen einige von den Jüngern, will ich ihn sehen, diesen auferstandenen Jesus. Ich will ihn anfassen und ich will mit ihm reden. Und dann kann ich es vielleicht glauben. Und dann, Verzeihung, und dann lesen wir im Neuen Testament, wie diese Jünger selber, einer nach dem anderen, das leere Grab sehen und Erfahrungen machen mit dem auferstandenen Jesus, mit ihm reden, ihn berühren, von ihm hören. Das stimmt alles wirklich, das ist keine Halluzination, das ist wirklich passiert. Warum ist das wichtig, diese ganze Sache mit der Auferstehung von Jesus? Weil das die Grundlage für unsere Hoffnung ist als Christen über den Tod hinaus. Wir hoffen über den Tod hinaus nicht aus Wunschdenken, weil das so gut klingt oder weil das irgendwie eine hilfreiche Metapher ist, sondern wir glauben, dass Jesus den Tod überwunden hat, ein für alle Mal besiegt hat. Und deswegen glauben wir, weil er das gemacht hat, hat er für uns den Weg geöffnet, auch über den Tod hinaus. Wir müssen immer noch sterben, aber wir glauben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Genau das hat Jesus seinen Jüngern vorher in Aussicht gestellt. Jesus hat mal gesagt, ich bin die Auferstehung in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das bedeutet, Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer im Vertrauen auf mich durchs Leben geht, als mein Freund, als meine Freundin, der darf wissen, ich gehe mit dieser Person durchs Leben und ich warte zugleich an der Schwelle des Todes auf diesen Menschen und helfe ihm über diese letzte Schwelle. Und dann seid ihr, dann sind wir bei Gott in Ewigkeit, bei der Quelle von allem, was dieses Leben schon schön und interessant und spannend gemacht hat. Und ich persönlich war noch nicht da, aber ich bin ziemlich sicher, das wird richtig gut. Das ist der Grund. Weil Jesus selber den Tod überwunden hat, glauben wir, dass sein Versprechen Hand und Fuß hat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Darin steckt auch die Zusage, nichts ist für diesen Gott, für diesen Jesus zu schwer. Nicht mal der Tod. Und wir dürfen im Glauben an ihm wissen, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Das ändert nichts daran, dass dieses Leben nach wie vor schmerzhaft sein kann, aber es kann die Art und Weise ändern, wie wir damit umgehen. Und das möchte ich mal mit einem Bild verdeutlichen. Das ist ein bisschen konstruiert und auch so ein kleines bisschen banal, aber ich finde es trotzdem hilfreich. Stellen wir uns mal vor, da sind zwei Wanderer, die sind irgendwo in der absoluten Einöde unterwegs. Also so ganz weit draußen. Wo man denkt, ja, also das ist noch nicht der Rand der Welt, aber man kann ihn schon sehen. Stellen wir uns vor, diese beiden Wanderer sind seit 48 Stunden unterwegs. Sie haben ihre Orientierung verloren. Ihr GPS-Gerät hat keinen Akku mehr. Sie wissen nicht, wo sie sind. Ihre Vorräte gehen zur Neige. Sie sind kurz vor dem Verhungern und Verdursten. Es fällt ein nasskalter Nieselregen, knapp über 0 Grad. Die Lage ist aussichtslos. Vielleicht haben Sie alle jetzt ganz bestimmte Landstriche in der Umgebung vor Augen. Das wissen Sie besser als ich. Stellen wir uns jetzt vor, und jetzt wird es ein bisschen konstruiert, einer von den beiden Wanderern beginnt auf einmal ganz fröhlich zu werden und tanzt um den anderen herum und sagt, soll ich dir meinen letzten Schluck Tee anbieten? Soll ich dir deinen Rucksack tragen oder soll ich vielleicht dich tragen? Gut, könnte man sagen, in solchen extremen Belastungssituationen kann es natürlich vorkommen, dass jemand austickt. In Wirklichkeit aber hat dieser eine Wanderer im Unterholz ein Schild gesehen. Das hat der andere nicht gesehen. Auf dem Schild steht Rasthof zum Hirsch, 200 Meter links, Kost und Logis für Wanderer frei. Das ist konstruiert, das gebe ich zu. Die Situation der beiden hat sich in diesem Moment noch nicht geändert, aber die Aussichten des einen haben sich geändert und das verändert sein Verhalten im Hier und Jetzt. Verstehen Sie, wenn ich so lebe, mit der Aussicht auf die Ewigkeit bei Gott, bei Jesus Christus, dann habe ich zum Beispiel die Chance, zu anderen Menschen zu sagen, und ich bin persönlich nicht besonders gut darin, aber ich habe die Chance, zu anderen Menschen zu sagen, weißt du was, ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben. Ich habe ewig viel davon. Oder ich habe die Chance zu sagen, ich brauche nicht mehr die Panik zu haben, irgendwas Entscheidendes zu verpassen, der entscheidende Karriereschritt, die entscheidende Erfahrung. Das Beste kommt ja noch. Und das Paradoxe daran ist, genau das wird uns dazu befreien, dieses Leben schon entspannter und deswegen auch bewusster und gelassener zu genießen. Und mit dieser Aussicht habe ich die Chance, die Herren dieser Welt nicht allzu ernst zu nehmen. Denn die haben Autorität, begrenzte Autorität über manches in dieser Welt, aber aus der Sicht der Ewigkeit ist ihre Autorität doch arg begrenzt. Das ist vielleicht nicht sinnvoll, das immer zu diesen Leuten sofort zu sagen, aber denken darf man es. Natürlich, selbstverständlich wird am Ende der Zeiten nicht Gewalt und Lüge und Zerstörung und Täuschung und Verbrechen das letzte Wort behalten. Auch nicht Wladimir Putin und seine mörderischen Gesellen. Niemand von all diesen Leuten wird am Ende das letzte Wort behalten, sondern das letzte Wort über diese Welt in Zeit und Ewigkeit wird alleine Gott, wie er uns in Jesus Christus begegnet, behalten. Das ist der Grund christlicher Hoffnung. Wie kann man das glauben? Ist das jetzt der Punkt, wo man das halt einfach so glaubt, weil evangelische Christen das eben so machen? Nein. Es gibt auch für diesen Glauben an den auferstandenen Jesus Argumente. Und unter vielen möglichen Argumenten greife ich mal zwei heraus, die mir ganz gut gefallen. Es gibt aber noch mehr. Das erste Argument dafür, das wirklich ernst zu nehmen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist das leere Grab. Denn, dass das Grab von Jesus ein paar Tage nach seiner Hinrichtung leer war, das haben auch die Gegner der frühen Christen nicht bestritten. Die haben nicht gesagt, dass das Grab voll war. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass jemand von den Toten auferstanden ist, aber das spricht erstmal dafür, dass das Grab tatsächlich leer war. Und dann muss man überlegen, warum das leer war. Wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass jemand von den Toten auferstanden ist, aber schauen wir uns mal andere mögliche Erklärungen für das leere Grab an. Na gut, könnte man sagen, könnte doch sein, dass irgendjemand den Leichnam entwendet hat. Ja, nur wer? Die Römer oder die religiöse Führungsschicht? Warum? Um sich damit einen Auferstehungskult einzuhandeln, um einen Jesus, den sie doch gerade erst aus dem Weg geräumt hatten? Wozu sollte das gut sein? Und sie hätten doch, als die Jünger von Jesus von der Auferstehung reden, nur diesen Leichnam von Jesus vorzeigen müssen und sagen müssen, was wollt ihr denn? Er ist tot. Schaut ihn euch an. Jerusalem war damals nicht so groß. Man hätte das Ganze im Keim ersticken können. Wer noch hätte den Leichnam entwenden sollen? Die Jünger von Jesus selbst? Wozu? Verstehen Sie, natürlich kann man sich in etwas hineinsteigern, von dem man sich ganz dolle wünscht, es möge wahr sein. Und dann fängt man an, es zu glauben. Das gibt es. Es ist aber sehr schwierig, sich in etwas hineinzusteigern, von dem man weiß, dass es falsch ist, weil man persönlich dabei war, als man es erfunden hat. Das ist richtig schwierig, denn die Jünger hatten persönlich von dieser Auferstehungshoffnung nichts, wenn sie es nicht wirklich ernst genommen hätten. Das waren ja nicht Sektenführer, die mit großen weißen Limousinen umhergefahren sind, sondern das waren Leute, die friedlich predigend durch die Lande gezogen sind, jahrzehntelang und fast alle selbst den Märtyrertod gestorben sind. Für eine selbst erfundene Lüge halte ich für sehr schwer zu glauben. Das ist ein Indiz. Das leere Grab. Das zweite Indiz, die Frauen am Grab. Die ältesten Texte, die von der Auffindung des leeren Grabes berichten, sagen, dass die ersten Zeugen am leeren Grab Frauen waren. Das ist aus unserer Sicht nicht weiter bemerkenswert, aus damaliger Sicht schon, weil in dieser Zeit, in dieser Kultur, das Zeugnis von Frauen vor Gericht keine Geltung hatte. Das tut mir persönlich auch leid, aber das war so. Das heißt, wenn damals eine Frau etwas vor Gericht sagte, musste immer noch ein Mann dazukommen und sagen, ja, ja, das stimmt wirklich, was sie sagt. Das heißt aber für uns, dass wir sehr sicher sein können, dass diese Texte glaubwürdig überliefert worden sind, weil sie Details enthalten, die aus damaliger Sicht ungünstig waren, aus heutiger Sicht natürlich nicht, aber aus damaliger Sicht ungünstig. Man hat es aber so berichtet, weil es eben so war. Es gibt übrigens noch weitere Details, die ungünstig waren aus damaliger Sicht. Zum Beispiel, dass die Jünger Jesus alle im Stich gelassen haben, einen entscheidenden Moment. Das waren ja die Führungsgestalten der Urgemeinde. Wenn die die Angewohnheit gehabt hätten, die Texte so ein bisschen gerade zu rücken, hätten sie doch vielleicht da am besten verbessern können. Und so ist das mit den Frauen am Grab auch. Aus damaliger Sicht ein ungünstiges Indiz, aus heutiger Sicht ein Zeichen dafür, diese Texte sind glaubhaft. Denn, und jetzt kommt ein Satz mit zahlreichen Konjunktiven. Ich bin ein einsamer Verfechter des korrekten Konjunktivs. Wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen in die Geschichte eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Ich wiederhole. Wenn man damals eine Geschichte hätte konstruieren wollen, die möglichst glaubhaft von der Auferstehung redete, hätte man bestimmt keine Frauen eingebaut, es sei denn, es wäre wirklich so gewesen. Das sind zwei Indizien. Es gibt noch mehr. Wir haben gleich tatsächlich auch hier im Rahmen dieses Gottesdienstes eine kleine Rückfragerunde. Wenn Sie Interesse haben, fragen Sie gerne nach diesen Gründen. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür, das wirklich zu glauben. Man kann die Auferstehung von Jesus glauben mit eingeschaltetem Verstand. Und das heißt, dass diese Hoffnung, die ich vorhin beschrieben habe, Gründe hat. Und es gibt jeden Grund, sich darauf auch persönlich einzulassen. Wollen Sie das? Wollen Sie mit dieser Hoffnung leben? Mit der Hoffnung, Gott ist bei Ihnen jetzt, auch im Leid, auch in Situationen, die scheinbar aussichtslos sind und auch über den Tod hinaus bis in Ewigkeit. Dann haben Sie auch heute Morgen die Möglichkeit, das festzumachen oder auch neu festzumachen. Denn auch heute machen wir das Angebot, dass Sie ein Gebet mitsprechen können, in Gedanken mitsprechen können, dass ich am Ende unserer kurzen Rückfragerunde gleich beten werde. Ein Gebet, das ist ein Vorschlag. Es ist, glaube ich, auch auf Karten gedruckt, die können Sie nachher mitnehmen. Es ist ein Vorschlag, wie man das sagen kann zu Gott. Eigentlich habe ich bisher nicht mit dir gelebt oder schon lange nicht mehr mit dir gelebt und ich möchte von jetzt an wieder im Vertrauen auf dich leben. Ich lese dieses Gebet vor und sprechen tue ich es nachher, nur dass Sie erstmal hören, worum es geht. Das Gebet geht so: Jesus, danke, dass du mich liebst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Ich will ab jetzt mit dir leben. Wir gehören zusammen. Amen. Wenn Sie dieses Gebet nachher in Gedanken mitsprechen, dann werden Sie nachher immer noch das gleiche Leben führen wie vorher. Ein Leben mit guten Seiten und schlechten Seiten, mit schönem Genuss und auch mit Schmerz. Aber wenn Sie so mit Gott reden und wenn Sie meinen, was Sie sagen, dann sind Sie mit dem ersten Wort mitten im Herzen Gottes. Und das gilt jetzt und für alle Zeit. Und das ist das Allerbeste, was Sie aus diesen 5 Tagen hier für sich mitnehmen können. Und deswegen lade ich Sie dazu ein, nachher in Gedanken mitzusprechen. Damit habe ich das Ende meiner Ansprache erreicht. Jetzt ist, wie versprochen, auch hier im Rahmen dieses Gottesdienstes Gelegenheit für Rückfragen. Bis hierhin herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Wir machen das wie auch an den Abenden. Sie können gerne ganz kurz Handzeichen geben, Ihre Frage stellen. Aus akustischen Gründen wiederhole ich sie dann vielleicht kurz von hier vorne. Wer möchte beginnen? Vielen Dank für diese erste Frage. Die Frage lautete: Was hilft mir, wenn ich Angst habe? Ich glaube, da gibt es ganz vieles, was erstmal ganz normal menschlich hilft, nämlich die Nähe zu anderen Menschen suchen. Ich glaube, dass Gott sich auch durch die Nähe von anderen Menschen mitteilt. Und ich glaube natürlich darüber hinaus, dass es hilft, genau das zu Gott zu sagen. Ich habe Angst, um meine Angst bei Gott abzuladen. Und dann werde ich von ihm nicht hören, wie kannst du nur Angst haben, sondern ich werde von ihm wahrscheinlich hören, das verstehe ich, und trotzdem sei gewiss, das, was dir Angst macht, hat nicht das letzte Wort. Genau das hat Jesus so auch gesagt. Im Johannesevangelium sagt er: In der Welt habt ihr Angst. In Klammer auf, das ist so, das ist auch normal, auch fromme Menschen haben Angst, Klammer zu. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also wir hören dann von Gott: Alles das, was dir Angst macht, so real es jetzt in der Gegenwart scheint, ganz am Ende hat es dennoch nicht das letzte Wort. Und das kann helfen, die Angst zu bewältigen. In aller Regel schaffen wir das nur nicht alleine, sondern Glaube ist eine gemeinschaftliche Sache. Wir brauchen andere, die uns das zusätzlich zusprechen und durch menschliche Nähe auch vermitteln. Ich hoffe, das war ein Teil einer Antwort. Vielen Dank. Bitte. Ja.
Das
finde ich mir auch wichtig. Ja. Ja. Danke. Also dabei der Hinweis, dass wenn ich als Christ mit Leid umgebe, ich erleben muss und erleben darf, dass im Leid Gott bei mir ist, aber dass ich das Leid natürlich trotzdem trage und dass es nicht einfach so weggeht. Das habe ich natürlich auch nicht so gemeint. Das war ja im Grunde eigentlich meine Pointe, dass zunächst mal nichts an unserer Situation ändert, wenn wir mit dieser Hoffnung leben, aber es kann uns helfen, anders mit ihr umzugehen. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Vielen Dank. Bitte. Hier vorne war noch der Hinweis, Gott war immer schon da, bevor es Religion gegeben hat. Na klar, Gott war natürlich auch schon da, lange bevor es uns gegeben hat. Ich glaube, zusätzlich allerdings, dass dieser Gott noch lange, bevor es überhaupt irgendwas gegeben hat, schon an uns gedacht hat. Das heißt im Epheserbrief, ehe der Welt Grund gelegt war, hat Gott uns gewählt. Das heißt, noch bevor Gott das erste Atom in die Welt gepustet hat, hat er an jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns schon gedacht. Nicht so sehr an Religion, aber an Menschen hat er damals schon gedacht. Das finde ich sehr erfreulich. Danke für den Hinweis. Bitte. Vielen Dank. Hier vorne war noch der Hinweis, dass jemand sagt, dass Jesus sich in seinem Leben all die Jahre immer wieder bezeugt hat und dass ihm das viel mehr im Glauben hilft als die Erinnerung an etwas, was vor 2000 Jahren war. Ich glaube, dass beides zusammengehört. Ich glaube, dass das Ereignis, was damals wirklich stattgefunden hat, der Grund unserer Hoffnung ist und dass wir es daran merken, auch daran merken, wie Jesus uns in der Gegenwart begegnet. Ich denke nur immer über all diese Dinge aus der Sicht von jemandem nach, der vielleicht dem Glauben noch ziemlich fernsteht und der gar keine Erfahrung im Glauben gemacht hat. Ich kann mich da ganz gut reinversetzen, denn genauso bin ich selber an den Glauben herangekommen als Jugendlicher. Damals hätte mir nicht so sehr geholfen, wenn jemand gesagt hat, ich habe damit Erfahrung gemacht, denn diese Erfahrung kann man ja nicht einfach so auf andere übertragen. Mir haben die Argumente geholfen, mich auf den Glauben einzulassen und daraufhin habe ich dann Erfahrung gemacht. Und dann kommt beides zusammen. Der Glaube an die Auferstehung als historisches Ereignis und die Erfahrung, der auferstandene Jesus ist jetzt hier und begegnet mir. Beides gehört zusammen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare? Ja. Ich glaube, ich habe es schon verstanden, sonst frage ich gleich nochmal nach, sonst korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht verstanden habe. Also da war die Frage, also Sie versteht sich als gläubig, erlebt nur, dass in Ihrem Umfeld viele Menschen es schwer finden zu glauben und wie man damit umgehen soll, war das die Frage? Ja. Also ich kann sozusagen nur meinen Zugang anbieten. Mein Zugang ist, Menschen zu fragen, was eigentlich ihnen am Glauben schwerfällt. Und auch sie zu fragen, was sie denn stattdessen glauben. Erstaunlicherweise machen sich darüber nämlich viele Menschen gar keine Gedanken. Sie sagen nur, ich glaube das nicht, aber was glauben sie denn stattdessen? Und manchmal habe ich ganze Gespräche damit verbracht, Leute auszufragen, was sie denn eigentlich glauben. Und die waren dann völlig verblüfft und haben gesagt, ich dachte immer, du willst mich von deiner Sache überzeugen. Warum fragst du mich denn jetzt nach meiner Sache? Ja, meine ich, weil mich das interessiert. Und manchmal merken dann Menschen, dass sie das vielleicht noch gar nicht so ganz zu Ende gedacht haben, was sie stattdessen glauben. Und ob das überhaupt passt. Zum Beispiel sagen erfreulicherweise die meisten Menschen, sie glauben an sowas wie ethische Werte, dass ihnen wichtig ist, dass es so gerecht zugeht in der Welt. Aber ich finde es nicht so leicht, so etwas zu begründen, vor allem wenn es objektive ethische Werte sind, die für alle Menschen gelten, das zu begründen, wenn man nicht an Gott glaubt, ist gar nicht so einfach. Also, das ist das eine. Also, sie zu fragen und dann auf der anderen Seite von mir zu erzählen, warum der Glaube mir wichtig ist. Und dann kann es sein, dass der andere sich mehr interessiert für das, was ich persönlich erlebe, weil das mehr seine Herangehensweise ist, persönliche Erlebnisse. Es kann aber auch sein, dass der oder die andere auch meine Argumente hören will. Und man kann das dem anderen nur anbieten. Man kann nur sagen, wenn du magst, erzähle ich dir davon. Und wenn du nicht mehr magst, dann reden wir über was anderes. Lass uns einen Kaffee trinken. In aller Regel, zeitversetzt, kommt die Rückfrage. Man muss nur die Höflichkeit haben, dann auch aufzuhören, wenn man merkt, jetzt ist erstmal genug. Jetzt muss der andere das erstmal verarbeiten und so. Aber erstmal fragen, was glaubst eigentlich du? Und dann anbieten, wenn du möchtest, erzähle ich dir, warum mir das wichtig ist. Das wäre mein Tipp. Wir hätten noch Zeit für ein, zwei weitere Fragen, wenn Sie mögen. Wir müssen aber auch nicht. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, ich bin gleich auch noch eine Weile da, bevor ich meine Bahn nehmen muss. Also wir können auch gleich in kleinerer Runde noch weitersprechen. Dann möchte ich jetzt schließen, so wie ich es eben schon angekündigt habe, nämlich mit dem Gebet, das ich eben vorgestellt habe. Was Sie damit machen, das ist eine Sache zwischen Ihnen und Gott. Ich bete und wenn Sie mögen, können Sie in Gedanken mitsprechen. Wir beten. Jesus, danke, dass du mich liebst und mich einlädst, mit dir zu leben. Ich vertraue dir hiermit mein Leben an. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst, so wie ich bin. Danke, dass du den Tod besiegt hast und dass du lebst. Ich will ab jetzt mit dir leben. Wir gehören zusammen. Amen.